redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Ich habe mitbekommen, es hat sowieso alles keinen Zweck mehr. Wir können das Senden einstellen, das Universum stirbt.
Ja, das war diese komische, langsam stirbt das Universum Meldung.
Schleichende Tod des Universums hat begonnen, weil es nämlich weniger Energie, also hat angefangen, weniger Energie zu erzeugen.
Jetzt habe ich jetzt gar nicht in meiner Liste drin.
Echt, schade.
Ja, ich hab darüber geschrieben, aber jetzt habe ich es wieder in meiner Liste drin.
Siehste, darum lese ich so ungern Astrodiktikum Simplex, weil ich dann immer die Sachen, die wir hier eigentlich besprechen könnten, schon gelesen habe und mir dann so komisch vorkomme, wenn ich drüber reden will.
Ja, nee, ich habe das gesagt, ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte und auch die Schlagzeilen vom langsamen Sterben waren jetzt auch gar nicht mal so dramatisch, aber es war halt so ein typisches Beispiel für, zu viel PR oder zu viel gewollt. Also wenn der ursprüngliche Titel, wenn man sich anschaut, wie diese Arbeit ursprünglich hieß, also der offizielle Titel der wissenschaftlichen Arbeit, um die es geht, lautet Galaxy and Mass Assembly Gamma Panchromatic Data Release Far UV Far IR and the Lowest Set Energy Budget. Mhm. Also das ist halt jetzt nicht unbedingt so sexy, dieser Titel.
Nö, das klang jetzt eher so, dass ich das nicht gelesen hätte. Aber ja, ich fand, der schleichende Tod des Universums finde ich schon ziemlich geil.
Ja, es ist halt nur, das ist halt eigentlich nicht unbedingt das, was in der Arbeit so interessant ist. Also es geht um einen Katalog, ja. Und Kataloge sind zwar das Fundament der Astronomie. Mhm. Alles, ursprünglich, wenn man sich die Geschichte anschaut in der Astronomie, das waren ja früher, konnte man nichts anderes machen, als zum Himmel gucken und aufschreiben, da ist ein Stern mit der Position, der ist so hell. Da ist noch ein Stern mit der Position, der ist so hell. Na, recht viel mehr konnte man nicht machen. Man konnte noch irgendwie die Planeten angucken, die haben sich bewegt. Da konnte man ein bisschen mehr machen. Man konnte ab und zu mal einen Komet entdecken oder sowas. Aber das war es im Wesentlichen. Also die ganze Astrophysik, also herausfinden, wie funktioniert ein Stern und schwarze Löcher, Supernova, alles was da ist, das ist im Prinzip alles erst so im 20. Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden, mit unserem Realitätstheorie, Quantenmechanik und dem ganzen Kram. Und das passiert immer noch, also alles, was wir über Sterne, Galaxien, was auch immer wissen, basiert immer noch fundamental auf den Katalogen, auf diesen, da ist ein Stern mit der Position, weil wir müssen wissen, wo ist der Stern? Mhm. Wie weit ist der weg? Weil daraus leiten sich alle anderen Größen ab. Wenn ich wissen will, wie heiß ist der, wie alt ist der, was für Material ist der, besteht der und so weiter. All das, wir können ja nicht hinfliegen und nachgucken. Wir können nur das Licht anschauen. Und das muss man interpretieren. Und damit du das richtig interpretieren kannst, musst du eben wissen, wie weit Dinge weg sind und wie sie sich bewegen, in welche Richtung und wie hell sie sind und so weiter, wie die Position ist. Und das sind eben diese langweiligen Kataloge, wo sich Leute wirklich viele Mühe geben, dass entsprechende Satelliten hochgeschickt werden. Hipparcos ist zum Beispiel noch immer der aktuelle Katalog, mit dem, auf dem alles passiert, der vor ein paar Jahrzehnten mal hochgeflogen ist, der Hipparcos-Satellit. Und das ist halt eher so ein Katalog verkaufen. Ich kenne auch Leute, die an Katalogen gearbeitet haben. Ich habe selbst auch so ein bisschen auf dem Gebiet gearbeitet. Ja. Und Kataloge sind halt nicht wirklich sexy zu verkaufen. Ja, da hast du keine tollen, bunten Bilder. Du hast halt einfach, ist ein Katalog.
Es ist halt nützlich. Es ist halt wie eine Säge.
Ja, es ist das Fundament der Wissenschaft. Und was es da geht, das war eben der Galaxy and Mass Assembly Katalog, GAMA. Und die haben wir da, der ist halt jetzt gerade neu veröffentlicht worden, mit Daten von 200.000 Galaxien. Ja, und da haben die alle möglichen Beobachtungen kombiniert, also insgesamt Unmengen Teleskope und insgesamt Daten aus 21 Wellenlängenbereichen untersucht. Und haben dann daraus auch, haben dann eben auch untersucht, wie viel Strahlung kommt von jeder einzelnen Galaxie, in jedem einzelnen Wellenlängenbereich und so weiter. Und bei Galaxien hast du noch das Ding, die sind ja alle weit weg. Ja, also die Sterne, die wir beobachten, das sind alle Sterne in unserer eigenen Milchstraße. Ja. Die Galaxien, die sind alle durchaus auch Millionen, Milliarden Lichtjahre weit weg und da kommen wir dann schon in die Vergangenheit. Ja? Also da hast du dann nicht nur ein räumliches Bild, sondern quasi auch ein zeitliches Bild. Kannst schon, wie sich das Universum im Laufe der Zeit entwickelt hat mit diesem Katalog. Und das Paper, was die veröffentlicht haben, war im Prinzip nur so eine Begleitung zum Katalog, wo drin steht, im Wesentlichen, hey, wir hätten jetzt hier den Katalog. Könnt ihr euch da mal angucken, wenn ihr wollt. Ja. Und am Schluss war eben noch ein Kapitel drin, wo sie gezeigt haben, was man denn machen kann mit so einem Katalog. Also einfach nur so ein Beispiel. Wir könnten zum Beispiel mit den Daten dieses und jenes machen und haben zum Beispiel die Cosmic Spectral Energy Distribution bestimmt. Ja, also das haben wir einfach vereinfacht gesagt, ist es, man nimmt sich irgendeine große Region im Universum her und kann dann mit den Daten aus dem Katalog den Energieoutput dieser gesamten Region berechnen.
Und das haben sie gemacht und dabei festgestellt, da kommt weniger raus als früher.
Ja, das war jetzt keine große Erkenntnis. Wie gesagt, das hat man schon vorher gewusst, dass das halt da die Art und Weise, wie sich Sterne verhalten, dass eben Sterne eben nicht ewig leben, dass die Sterne Licht produzieren, dass die Lichtteilchen, die produziert werden, halt von dem Material zwischen den Sternen, zwischen den Galaxien absorbiert wird und so weiter. Also ich meine, die Gesamtmenge an Energie bleibt natürlich gleich. Der kann ja nicht irgendwo verschwinden. Aber die Wellenlängen ändern sich und so weiter. Und man sieht dann eben, kann dann eben schauen, wie viel Energie bei dem Laufe der Zeit produziert. Also wie viel Energie, wie viel Strahlung hat quasi das Universum vor einer Milliarde Jahre produziert, wie viel hat es für eine halbe Milliarde Jahre produziert? Und dann siehst du halt, dass quasi immer weniger Energie, immer weniger Strahlung produziert
wird. Also ist es keine neue Meldung?
Das war, ja, die neue Meldung war dieser Katalog, der halt wirklich spannend ist, mit dem man wirklich auch in Zukunft noch wahnsinnig viel machen kann. Das ist halt, wenn in Zukunft irgendwer irgendwo irgendwas über Galaxien macht, wird er vermutlich in diesem Katalog nachschauen und darauf seine Arbeit basieren. Und diese Geschichte vom langsamen Tod, das war halt wieder ein Anwendungsbeispiel für diese Sache, wo sie halt gezeigt haben, was sie mit ihrem Katalog jetzt schon für schöne Daten produzieren kann. Aber das war jetzt keine große neue Erkenntnis, kein Durchbruch oder sonst irgendwas. Und es war halt, ja, schade, dass halt die PR-Abteilungen dieser Versuchung erlegen sind, dieses quasi Rechenbeispiel mit so einer Schlagzeile jetzt zum eigentlichen Thema zu erheben, anstatt sich mal zu trauen und probieren zu erklären, dass auch Kataloge und Arbeiten mit langweiligen Titeln durchaus wichtig sind in der Wissenschaft. Aber ja, das ist halt, vermutlich geht es nicht anders.
Ich wollte gerade sagen, letztlich machen wir ja genau das jetzt. Also so gesehen haben sie ja dann doch ihren Erfolg gehabt. Also ein paar tausend Hörer, die wir hier haben, wissen jetzt, dass es diesen Katalog gibt und dass dieser Katalog wichtig ist. Und ich wäre nicht auf diese Schlagzeile gekommen, wenn da gestanden hätte, hier, super Katalog.
Keine Ahnung, vielleicht irgendwie das, ich weiß es nicht. Ja, es ist halt schwierig. Also, ja, es gibt, das wird auch keiner lesen oder gelesen haben. Kann man auch verlinken. Ich habe ein tolles Buch gelesen, das beschreibt eben, die auf Deutsch übersetzt, glaube ich, irgendwie die großartigste Sternenkarte der Welt oder sowas. Es beschreibt eben die Geschichte dieser Hipparcos-Satelliten und Hipparcos-Katalog. Was eben auch eine wahnsinnig spannende Geschichte ist. Also, wie der Satellit dann irgendwie gestartet worden ist, erstmal wie jahrzehntelang geplant worden ist, wo man dann erklärt wird, wie wichtig eben die Kataloge sind, was man alles machen kann mit den Daten, wie schwierig es war für die Leute, halt ihren Katalogisierungssatelliten da durchzusetzen gegen die ganzen anderen sexy Missionen zu schwarzen Löchern und dunkler Materie und Exoplaneten und wie dann das Teil irgendwie kaputt war und sie dann irgendwie noch mit irgendwelchen wilden mathematischen Methoden geschafft haben, aus den Daten, die der auf seinem falschen Orbit gesammelt hat, dann richtige Ergebnisse rauszurechnen und so weiter. Also ist ein wahnsinnig cooles Buch, aber halt auch wieder so ein, ja, doch Nischeninteresse. Aber es ist, es ist natürlich die ganze, diese Kataloggeschichte. Ich will seit Ewigkeiten, will ich schon mal einen Artikel für eine Zeitung schreiben, langweilige Wissenschaft. Also alles, Kataloge, Datensammlungen und so weiter, alles.
Statistik.
Ja, aber das ist genau das, auf dem alles andere passiert. Ohne das geht's nicht. Und das wird halt immer zugunsten der spektakulären oder spektakulär gemachten Ergebnisse vernachlässigt. Aber, ja. Und dieses langsame Sterben war eben so ein Fall. Also das Universum stirbt genauso vor sich hin, wie es auch vorher schon vor sich hingestorben ist und wird dafür noch ein paar Billionen, Billiarden Jahre brauchen und da besteht keine akute Gefahr, die wir uns Sorgen machen.
Dann kriegen wir das sowieso nicht mit. Ach, schade.
Genau. Aber was wirklich eine akute Gefahr ist, ist vermutlich, du hast sicherlich auch schon unter der Wespenplage gelitten, oder?
Ja, furchtbar. Ja. Schrecklich, schrecklich. Obwohl es ging eigentlich, also wir sind dann reingegangen. Wir saßen draußen, haben gegessen, die Wespen kamen, sind mal reingegangen, dann das war es dann auch schon wieder.
Ja, das Ding ist, hier gibt es eine kurze Meldung von einem Zoologe Christian Erhardt von der Uni für Bodenkultur in Wien. Der sagt, die Wespenplage ist eine Erfindung.
Ah ja.
Es gibt keine Wespenplage. Das ist hier ein Zitat. Die Wespenplage steht jedes Jahr um diese Zeit in sämtlichen Zeitungen, weil die Bevölkerung noch nicht verstanden hat, dass Wespen im Hochsommer das Maximum ihrer Vollgröße erreichen. Also es gibt halt einfach mehr Wespen im Sommer als anderswo.
Ja klar,
ob es eine Plage ist oder nicht.
Plage.
Ja, ob man das Vorkommen als Plage bezeichnet, ist eine persönliche und unsachliche Empfindung, weil niemand sagen kann, ob es mehr Wespen gibt als vorher, weil die hat keiner gezählt und das ist lokal extrem unterschiedlich. Also
ja, aber das ist doch jetzt auch wieder so ein bisschen so spitz, finde ich. Ne? So, ja, ich bin klugscheißerisch. Wir haben halt Wespenplage, also jetzt ist die Erdbeeren sind vorbei, also es gibt keine Erdbeeren mehr, dafür fliegen überall die scheiß Wespen rum.
Ja, natürlich habe ich sie auch irgendwo hier gemerkt. Ich habe gestern, also falls wer aus Jena zuhört, am Kampsdorfer Ufer waren keine Wespen. Im Paradiespark waren Wespen und in der Stadt waren Wespen und am Marktplatz waren Wespen, aber am Kampsdorfer Ufer waren keine Wespen.
Wäre doch jetzt mal interessant rauszufinden, warum da keine Wespen waren.
Ich habe keine Ahnung, vielleicht habe ich Glück gehabt. Aber ja, wie gesagt, hier, das hat keiner gezählt und es ist lokal so unterschiedlich, dass man keine generellen Aussagen machen kann.
Ja, aber Plage, der hat ja auch das, dieses Wort Plage, das ist ja volkstümlich gemeint. Also das ist ja der Volksmund und keine wissenschaftlich korrekte Aussage, wenn irgendwer sagt, hier ist Wespenplage oder die Zeitung schreibt, hier ist Wespenplage. Und er hat es halt wissenschaftlich verstehen wollen und daraufhin dann seine Pressemeldung verfasst.
Ja, das, ich weiß gar nicht, ob es eine Pressemeldung, ja, hier, aber ja, war von der Pressemeldung. Aber wie, also dieser Forscher sagt, die Wespenplage ist eine Erfindung.
Und jetzt haben wir alle mal seinen Namen gehört.
Genau.
Wir haben einen neuen Ulfbert, apropos Name. Ich weiß nicht, ob du es mitgerichtet hast. Ulfbert war ja dieses Schwert, über das wir in einer der ersten
Folge Sendung 2.
Genau, jetzt kommt Ulfbert Folge 2. Es gibt ein Schwert, das...
Ja, Ulfbert war in Folge 2.
Ulfbert war in Folge 2. Ja, jetzt kommt Ulfbert 2 trotzdem.
Ach so,
okay. In Folge 2 war das sie an. Warum erinnerst du dich daran? Hast du so eine Liste, wo du schnell reinguckst?
Ich habe eine Liste, aber ich glaube, ich erinnere mich auch dran.
Krass.
Vielleicht stimmt es auch nicht, keine Ahnung.
Aber es gibt ein Schwert, knapp einen Meter lang, aus dem 13. Jahrhundert, ist Anfang des 19. Jahrhunderts in Lincolnshire, also in England irgendwo entdeckt worden. Wahrscheinlich spricht man Lincolnshire auch ganz anders aus.
Wahrscheinlich London oder sowas wie in England, also das heißt ja alles irgendwie.
Genau. Und ist halt auch so ein Schwert mit so einem eingefrästen oder eingeätzten Spruch auf der Klinge, der mit so einem Goldfaden ausgelegt ist. Also der wollte auch gesehen werden und da steht drauf NDXOXCHWDRGHDXORVI.
Das ist eine Registrierungsnummer.
Genau. Das ist ein Barcode, weiß doch jeder. Jetzt weiß leider keine alte Sau, was das heißen soll, was da steht. Darum hat die British Library jetzt gesagt, wir veröffentlichen das jetzt alles einfach mal. Also hier, guckt euch das doch bitte mal an. So im Internet, also ausgestellt ist das Schwert sowieso. Aber die haben gesagt, hier guck mal, hier Internet, vielleicht hast du ja eine Idee, was das heißen könnte. Und der erste Hinweis ist, dass es ein, ich sag schon, also eine religiöse Inschrift sein könnte. Also ein, wie war das Wort?
Besoffener Priester oder was?
Nee, praktisch so ein religiöser Anruf, also Anruf an die Gottheit oder irgendwie sowas und das dann halt in eingekürzt. Also sie glauben zum Beispiel, dass, also oder wenn man will, sagen wir mal so, dass man NDXOX lesen kann als Nostrum Dominus, unser Herr, gefolgt
so, von der Dreierreihung. So wie das Inri oder sowas.
Ja, irgendwie sowas, genau. Aber fand ich ganz lustig. Jetzt haben wir noch einen Ulfbert. Allerdings heißt der anders. Vielleicht nennen wir die Sendung einfach NDXOX.
Der hätte doch viel schöneren Namen. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das Buchstabieren aber lesen muss.
Smaismrmlmepoetalevimnengutaviras. Das ist rückwärts und heißt andersrum?
Nein, das hat Galileo geschrieben, veröffentlicht. Das hat man nämlich früher oft gemacht. Da haben die Wissenschaftler, wenn sie was entdeckt haben, haben sie das, damit ihnen das niemand wegnehmen kann, veröffentlicht, aber als Anagramm. Und dann erst, wenn sie das alles in Ruhe angeguckt haben, haben sie dann das aufgelöst. Das war jetzt hier ein Anagramm des Satzes Altissimum Planetam Tergeminum Observavi, was so viel heißt wie, ich habe den höchsten Planeten, was Saturn ist, in dreigestaltiger Form beobachtet. Was so viel heißt, hat Saturn gesehen und links und rechts noch ein bisschen was die Saturnringe waren.
Ah.
Also das war quasi, dieses Anagramm war halt irgendwie Galileos Bekanntgabe, dass er halt was entdeckt hat und dass man halt dann später die Saturnringe. Und da gab es halt jede Menge andere. Ja. Also hat er auch bei Venus, wo er die Phasen der Venus gesehen hat und was einer der Durchbrüche war bei der Belege, dass eben die Erde sich um die Sonne bewegt und nicht umgekehrt. Also dass je nachdem, ob die Erde um die Sonne geht oder die Sonne um die Erde, siehst du unterschiedliche Abläufe von Venusphasen. Und Galileo war eben der Erste mit seinem Teleskop, der diese Venusphasen sehen konnte und halt rausfinden konnte, wie die Venusphasen ablaufen. Und hat das ja auch, also das ist ein bisschen leichter auszusprechen, Hec immatura ameiam frustra liguntur oi, was so viel wie heißt wie Synthie figuras emulator mater amorum, die Mutter der Liebe ahmt die Gestalt der Mondgöttin nach. Himmel. Also früher war man noch irgendwie ein bisschen poetischer bei der Abfassung von, vermutlich haben sie
wahrscheinlich der schleichende Tod des Universums auch eine gewisse
Poetik. Ja, wahrscheinlich haben sie dann die Podcaster von damals, keine Ahnung, zwei Typen, die am Marktplatz rumhocken oder sowas und die dagegen brüllen, wahrscheinlich auch aufgeregt über den scheiß Galilei, der irgendwie so viel PR, seinen ganzen Krempel nicht vernünftig erklären kann, sondern immer so ein PR-Straber drum machen muss.
Hast du mitbekommen, dass am 13. August der Earth Overshoot Day war?
Nein, ist das was Himmelsmechanisches?
Nee, das ist der Erdüberlastungstag. Das hat mit unserem Ressourcenverbrauch zu tun.
Ach so, das Ding, ja.
Die Menschheit verbraucht halt mehr Ressourcen, als der Planet in der Lage ist, zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise wiederherzustellen. Und dieser Tag, der rutscht halt immer weiter in Richtung Jahresanfang. Und dieses Jahr, also 2015, war es der 13. August. Also seit dem 13. August verbraucht die Menschheit mehr Ressourcen, als die Erde in der Lage ist, zu regenerieren.
Ja. Ich frage mich mal, wie man sowas ausrechnet.
Vor 20 Jahren war das am 21. November, naja, mit Durchschnittswerten. Ja, ne? Ja. Also du nimmst halt ein paar Eckdaten, die sagen, schreiben hier auch Rohstoffe, Ackerland, Wasser und solche Sachen, guckst halt, wie viel wird verbraucht, wie viel wächst nach und ja. In Deutschland ist der durchschnittliche ökologische Fußabdruck 4,5 Hektar groß, also pro Mensch, jeder Mensch verbraucht 4,5 Hektar Land. Die Natur in unserem Land kann nur 2 Hektar ausgleichen.
Das heißt,
wenn alle so leben würden wie wir, ne, wir wahnsinnig bewussten Umweltfreunde, dann bräuchte man 2,6 Erden.
Tja, dann wird es Zeit, dass wir die zweite Erde finden.
Ja, genau. Oder
irgendwie 0,6.
Aber einschränken will sich ja niemand. Ne? Das weiß ja jeder genau, was zu tun wäre. Aber wir machen es nicht.
Nee, es ist halt irgendwie, ich glaube, das ist auch nicht mal irgendwie, das ist halt, ich weiß nicht, das ist auch, ich glaube nicht mal irgendwie Böswilligkeit oder Gedankenlosigkeit, das geht nur unter wirklich Druck von außen, ja. Also wenn irgendwo, die Leute an, die wohnen seit Italien, wohnen die Leute seit Ewigkeiten mitten unterm aktiven Vulkan und keiner geht weg und da bauen sie neue Häuser. Und das wird erst dann aufhören, wenn dieser Vulkan ausbricht und die ganze Stadt irgendwie unter Asche liegt. Genauso
dann wird werden sie wieder eine draufbauen.
Genau, genauso ist das irgendwie auch mit, wir werden erst dann aufhören, Öl und Kohle zu verfeuern, wenn kein Öl und keine Kohle mehr da ist. Und dann werden wir was anderes ausdenken. Und wir werden erst dann irgendwie aufhören, die Ressourcen zu verbrauchen, bis die Ressourcen wechseln. Und dann werden wir uns überlegen, wie wir das Ganze wieder irgendwie, keine Ahnung, aus 3 Samenkörnern wieder aufforsten. Dann buddeln wir den Kram aus, den wir in Svalbard, den Spitzbergen da eingetan haben. Aber ich glaube, es geht wirklich nur. Ich glaube, wir Menschen funktionieren nicht anders. Ich glaube, das geht nur unter Zwang.
Ja, anscheinend.
Unter Druck.
Ja.
Und nicht nur unter nicht im politischen Zwang, ja. Da kann die Politik auch, wenn die Politik irgendwie was anordnet, das dann gibt es dann irgendwie Revolution oder Neuwahl und beim nächsten Mal kommen die Nächsten ran, ja.
Genau, also, dann kommen die Nächsten ran und machen den Atomausstieg rückgängig und
oder die gleiche wie in Deutschland. Ist er nicht schon wieder rückgängig gemacht, der Atomausstieg?
Der Atomausstieg, der war rückgängig gemacht und jetzt ist er wieder eingeschaltet. Also Merkel hat den erst zurückgenommen, also die Laufzeitverlängerung war das. Und nach Fukushima hat sie dann gesagt, okay, ich kann das nicht durchsetzen.
Ich habe vor 2 Jahren bei der Nobelpreisträgerkonferenz in Lindau, wo ich ja dieses Jahr auch war, da habe ich einen Vortrag von, wer war das? Robert Laughlin, glaube ich, irgendein Quantenphysiker oder sowas, hat auch über das Thema eben erneuerbare Energien und alles gesprochen. Da hat er eben auch das Beispiel von Deutschland gebracht, eben als eine der großen Industrienationen, die halt irgendwie aus der Atomkraft ausgestiegen sind. Der hat gemeint, er wettet hier mit jedem, wenn der Strom in Deutschland dauerhaft eben das teurer wird, also teurer ist er schon geworden und auch dauerhaft teuer bleibt und Atomstrom billiger ist, dann wird der Atomstrom wieder eingeführt werden.
Naja, dazu müsste er aber dann auch billiger verkauft werden und das machen sie ja nicht, sondern die Stromkonzerne wissen halt, dass wir bereit sind, 27 Cent pro Kilowattstunde zu bezahlen. Also werden sie uns, auch wenn sie Atomstrom für 1 Cent pro Kilowattstunde verkaufen könnten, 27 Cent abknüpfen. Und dann ist es, dann werden wahrscheinlich die Verbraucher auch sagen, warum sollte ich denn jetzt Atomstrom nehmen, wenn der Biostrom genauso viel kostet?
Ja, du könntest dann irgendwie, politischen Druck ausüben, also als theoretisch kann man ja als Bürger und Wähler politischen Druck ausüben.
Ja, angeblich. Klar.
Und dann sagen, ja, verdammt doch mal, gebt uns den billigen Atomstrom, dann zwingen wir euch nicht.
Naja, das hat ja schon mal nicht funktioniert. Also das, ne, es ist jetzt nicht so, dass Atomstrom früher teuer gewesen wäre. Das wurde ja von Anfang an hieß es ja, dass das ist ja die absolut so billig, also praktisch kostenloser Strom für alle und so. Und das war es halt nicht, sondern ist halt immer teurer geworden.
Also, ja.
Ne, je stärker die Atomkraftwerke abgeschrieben wurden, desto teurer wurde der Strom. Trotzdem, obwohl man ja eigentlich denken würde, dann müsste es ja dann noch ein bisschen billiger werden. Das ist halt ein bisschen das Blöde an der Marktwirtschaft. Ne? Also wenn du einmal weißt, was der Kunde bereit ist, für einen Preis zu zahlen, dann wirst du diesen Preis auch vom Kunden verlangen.
Das ist klar. Apropos, wenn wir gerade dabei sind, Atomstrom, das ist, hast du gesehen, Ende Juli, Anfang von einer Woche oder sowas, auf Arte lief die Dokumentation Uran und der Mensch.
Nee.
dann schau, ob du die noch irgendwo auftreiben kannst. Ja. Die ist leider schon natürlich wieder, das ist das, worüber ich mich so aufregen kann, ist natürlich ja schon wieder längst depubliziert und alles. Ich meine, obwohl das war ja nicht mehr Artikram, ja, das haben Australier gemacht, das war vom australischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen der Doku, ja, dann irgendwie der ZDF übersetzt. Ja. Aber wie gesagt, ist halt trotzdem weg, aber man kann sie vermutlich noch irgendwo finden. Und die ist wirklich extrem gut. Die ist gemacht worden, eben wie gesagt, vom australischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Mhm. Und präsentiert worden ist sie von Derek Muller. Weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
Das ist der Typ, der den YouTube-Kanal Veritasium hat.
Nie gehört.
Nicht? Also da hast du sicherlich schon irgendwo was gesehen. Keine Ahnung, diesen komischen Ball, den einer von der Staumauer geworfen hat, was da vor paar Tagen durch alle sozialen Netzwerke ging mit dem Magnus-Effekt, wo dann dieser Ball plötzlich irgendwie senkrecht, waagrecht durch die Luft fliegt und so. Ist halt eine von den bekanntesten Wissenschaftskanälen auf YouTube. Der eben, keine Ahnung, wie viele Millionen Follower der hat, und ist halt wirklich extrem gut gemacht und wirklich super. Und der hat eben dann anscheinend auch hier mal eine Fernsehserie machen können in Australien. Und das sind eben zwei Teile, wo er eben im Prinzip die Geschichte des Urans erzählt. Ja, also er reist halt durch die ganze Welt, also in Joachimsthal, in Deutschland, also jetzt ist Tschechien, wo es entdeckt worden ist, und dann irgendwie halt noch in Paris zu den Curies und Becquerel und so weiter, wo das erforscht worden ist, nach London, nach Los Alamos, nach Australien, wo es natürlich vorkommt und so weiter, Hiroshima, Tschernobyl, Fukushima natürlich alles, und hat das halt wirklich in einer wirklich wunderbar unaufgeregten und unhysterischen Weise gemacht. Weil man kann ja hier in Deutschland kaum noch irgendwie nicht hysterisch über Radioaktivität oder Atom sprechen, ja. Und der ist halt, es sind sowohl die Gefahren, die da mit Atomkraft zusammenhängen und mit der Atombombe, und auch die Chancen. Also es geht dann eben auch um die medizinischen Einsätze der Radioaktivität und alles. Also das ist halt wirklich, und erklärt auch immer genau, wie das ist mit Dosis und mit Strahlung, dass es halt irgendwie einen Unterschied macht, ob ich über einen längeren Zeitraum hinweg wenig Strahlung aufnehme oder einen kurzen Zeitraum hinweg viel Strahlung. Mhm. Das ist toll, da hat er mit einer Russin in Tschernobyl sitzt. Sie sitzen dann in Tschernobyl und macht das Interview. Der hat auch gemeint, ja, es macht einen Unterschied. Also die Russin hat das dann gemeint. Macht einen Unterschied, ob ich halt irgendwie eine Flasche Wodka im Verlauf von einem Monat trinke oder ob ich es nicht auf Ex reinhaue. Ja?
Ja, klar.
Also das ist, und so im Prinzip ist es bei der Strahlung auch. Also, und es ist halt wirklich sehr, der ist selbst Physiker und hat natürlich auch Ahnung. Und es ist wirklich, kann ich wirklich nur extrem empfehlen. Und das wäre eigentlich genau das, was eben, wenn es ist halt schön, dass das ZDF das übersetzt hat. Weniger schön, dass es irgendwo dann nachts auf einem Nischensender gezeigt wird. Aber wenn das wäre eigentlich genau das, was irgendwie deutsches Fernsehen produzieren sollte. Ja, ich meine, das Uran wurde von einem Deutschen entdeckt. Im damaligen Deutschland. Deutsche Wissenschaftler haben herausgefunden, wie man das Uran spalten kann. Der Krieg von Deutschland mit der Welt war der Grund, warum man die Atombombe gebaut hat. In Deutschland wurde das ganze Uran für die sowjetischen Bomben abgebaut und so weiter. Also selbst wenn es die ganzen Bezüge nicht gäbe, dürfte Deutschland durchaus mal irgendwie vernünftiges Fernsehen machen und nicht immer nur irgendwie läsch spätabends irgendwie das Professorenklischee ausleben lassen. Und
dann vor allem das Ganze mit so einem, das, was mich ja so unglaublich stört, ist, und ich habe immer noch nicht herausgefunden, ob das daran liegt, dass einfach mein Wissen, also mein vorhandenes, akkumuliertes Wissen sich einfach vergrößert hat, oder ob es tatsächlich so ist, dass in diesen ganzen auch Wissenschaftssendungen im Fernsehen die Informationsdichte immer weiter abnimmt. Also ich habe halt das Gefühl, dass ich mir eine 30-Minuten-Sendung angucke, in der Informationen drin sind, die man mir wunderbar auch in 7,5 Minuten hätte vermitteln können. Und gleichzeitig fühlt es sich so an, als hätte ich mir vor 20 Jahren Sendungen angeguckt, von 30 Minuten Länge, wo dann halt ein Informationsgehalt von 25 Minuten drin war.
Das kann durchaus sein. Aber wie gesagt, ey, guck dir mal diese Sendung an, die ist extrem gut gemacht, und das wäre halt genau das, was auch irgendwie Deutschland machen sollte oder deutsches Fernsehen. Ja. Und es ist halt irgendwie, wenn man traut sich ja auch nichts hier im Land. Da muss immer so alles, was Wissenschaft hat, muss von Lesch oder Yogeshwar präsentiert werden. Und dass es irgendwie noch andere Menschen gäbe. Es gibt ja genug Wissenschaftler in Deutschland, die in Österreich, die in der Lage wären und fähig wären und das auch wollen würden, zu präsentieren und dann würden die Menschen vielleicht nochmal sehen, dass es halt irgendwie durchaus auch Wissenschaft ist, was normal ist und nicht was eben Herr Lesch später abends im Fernsehen macht und da, sonst niemand in Deutschland. Also diese Normalität der Wissenschaft, die halt von auch normalen Menschen gemacht wird, die sich nicht irgendwie alle so klischeehaft professoral verhalten.
Lass mich dir den Schmerz ein wenig lindern.
Ja, lindere was.
Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich eine Hefe gefunden, die Schmerzmittel produziert, also praktisch einen Opiumpilz.
Ach so, ja. Kommt davon, wenn ich genug Bier trinke, spiele ich auch keinen Schmerz
wieder. Genau. Ja, also sie haben halt einen Pilz gefunden, der ist in der Lage, ein Opiat herzustellen. Da habe ich schon gedacht so, yes, Pizza Fungi! Weißt du, so, dann hast dann irgendwie Pilz im Teig und alles drum und dran, aber funktioniert leider jetzt nicht so gut, dass man das zu Hause irgendwie nachmachen könnte. Haben extra gesagt, so die Biohacker können es gerne mal probieren. Wir haben es unter Biohacker, also ne, Garagenlabor, Bedingungen ausprobiert. Kommt halt so wenig Wirkstoff raus, dass man mit einem Mohnbagel mehr Opiate zu sich nehmen würde, wenn man sowas macht. Fand ich aber schon mal trotzdem ganz cool, weil eine hefebasierte, schreiben die halt auch, eine hefebasierte Produktion kann die globale Versorgung mit Schmerzmitteln stabilisieren. Das ist halt ganz cool, weil du kannst das halt überall machen und bist nicht auf was weiß ich, wo sie sonst die Schmerzmittel herpopeln
das, angewiesen. Das Schmerzmittel, ist das quasi ein Wirkstoff, den man schon kennt, oder ist das auch ein neuer Wirkstoff? Oder ist das, einfach, keine Ahnung, irgendwie das Zeug, was in Aspirin oder Tumepirin oder sonst wo überall drin ist?
Das ist eine gute Frage. Warte mal, ein bisschen Opioide, ein Ausgangsstoff für Opioide wie das Schmerzmittel Buprenorphin und das codeinähnliche Hydrocodon.
Weil sonst musst du noch irgendwie alles neu testen und klinische
das
Tests alles machen.
Ja.
Das heißt, also dann, aber wenn da quasi irgendwie aus der Hefe Aspirin rauskommt oder sowas, wäre es nicht schlecht.
Ja. Nee, aber das, ob das jetzt, also Aspirin ist es nicht, es ist halt eher
ja, oder,
ne, also die guten Schmerzmittel, die dann auch ordentlich drehen, wenn du davon zu viel nimmst.
Ja, wer weiß, was da irgendwie. Ich bin nicht. Du, das ist dein Gebiet anscheinend. Ich nehme mal Aspirin, aber das war es auch schon.
Also. Schmerzen und Mikroben. Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich noch was rausgefunden. Nämlich, dass eine bestimmte Mikrobenart
Schmerz empfindet.
Genau, das war. Und seitdem terrorisieren wir sie für all die Jahrtausende, die sie uns terrorisiert haben. Nein, es ist eine bestimmte Mikrobenart in der Vagina von Frauen darauf hinweist, oder darauf hinweisen kann, muss man ja immer sagen, das ist eine bestimmte Mikrobenart in der Vagina von Frauen kann ein Hinweis darauf sein, dass es eine Frühgeburt gibt. Sie haben nämlich von 49 schwangeren Frauen wöchentlich Proben der Vaginalflora sich geholt, um mal zu gucken, was da so ist. Und sind dann mehr oder weniger zufällig darauf gestoßen, dass bei 15 dieser Frauen, also bei den 15 Frauen, die Frühgeburten bekommen hatten, auffällig oft die Mikrobengesellschaft, eine bestimmte Mikrobengesellschaft vorhanden war. Was ich auch interessant fand, war, dass man bei Mikroben von Gesellschaften spricht. Weil einige davon dominant sind, weißt du, die wohnen dann da so und lassen die anderen nicht durch und all sowas. Und wenn du also in deiner Vaginalflora ein erhöhtes Vorkommen der Mikrobengattungen Gardnerella und Ureaplasma haben solltest, kannst du wie nennt man das denn? Ist ein Hinweis darauf, dass du eine Frühgeburt haben wirst. Warum das so ist, weiß niemand.
Also das war jetzt nur gesagt, bei schwangeren Leuten.
Genau, die haben das bei schwangeren Frauen gesehen und haben gesagt, da korreliert was. Lass uns doch mal nochmal genauer hingucken, vielleicht können wir sogar ein Testsystem entwickeln.
Ja, interessant wäre, ob diese Mikroben dann quasi, ob man die jetzt quasi auch generell, also quasi x Prozent der Frauen haben diese Mikroben und diese x Prozent der Frauen haben ein höheres Risiko für die Fehlgeburt.
Oder ob Frühgeburt, dann, nicht Fehlgeburt.
Frühgeburt, meine ich. Oder ob das dann quasi erst irgendwie irgendwas ist, was mit der Geburt kommt. Ich habe da keine Ahnung von Medizin. Aber ist das, mir fehlt gerade irgendwie
Vorstellung. Eine Kontrollgruppe fehlt
dir. Und Verständnis. Also ich überlege gerade, wie Mikroben mit Geburtsvorgängen zusammenhängen können.
Also das ist ja fast erstmal egal. Also ob du jetzt, ob da jetzt so eine Prävalenz ist, also ob jetzt Frauen, die diese Mikroben haben, also ne, eine bestimmte Anzahl, also was war das, 15 von 49 Frauen, wenn du das hochskalierst, also das 15 von 49 Frauen, die diese Mikroben haben und falls sie dann schwanger werden, besteht ein erhöhtes Risiko einer Frühgeburt. Das ist das eine. Es kann natürlich auch sein, dass es die Mikroben erst mit der Schwangerschaft kommen und auf ein erhöhtes Risiko für eine Frühgeburt hindeuten. Das ist ja zunächst mal egal, solange du in den ersten Schwangerschaftswochen schon mal sagen kannst, aha, hier, guck mal, du hast von diesen Mikroben besonders viele. Kann sein, dass du eine Frühgeburt kriegst. Wir bereiten schon mal alles vor. Also das finde ich
klar, eigentlich.
Das, ja, ne? Also das ist einfach so, wir richten den OP schon mal ein oder irgendwie sowas. Das finde ich daran ganz interessant.
Na gut, aber.
Aber klar, woher das kommt und was da was bedingt, wäre dann, ja. Die Frage, die da noch zu untersuchen. Dafür brauchen wir dann mehr Forschung.
Genau. Und mehr geforscht haben unter anderem die Archäologen und vielleicht rausgefunden, woher was kommt. Was nämlich die Himmelsscheibe von Nebra.
Ach, das habe ich im Vorbeigehen gelesen. Ja,
das kam jetzt heute, ja, ich habe, es war vor einer Stunde oder sowas, kam die Meldung jetzt durch. Also die Himmelsscheibe von Nebra kennst du ja nämlich an. Also die wurde hier gleich ums Eck von Jena gefunden, also nebenan in Sachsen-Anhalt, aber mit dem Fahrrad ist man in 2-3 Stunden dort. Das ist kann ich nur empfehlen, mal dahin zu fahren, eben nach Nebra in das Dorf. Die Ache Nebra ist eines der besten Museen, Wissenschaftsmuseen, die ich kenne in Deutschland. Die ist wirklich extrem gut gemacht dort. Die Ausstellung ist halt wirklich extra nur für diese Himmelsscheibe gemacht und man hat irgendwie alles über die Himmelsscheibe dort und eben auch über Astronomie und da gibt es auch so Sonderausstellungen über archäologische Themen und den Fundort selbst kannst du dir auch anschauen, wo diese Himmelsscheibe gefunden wurde. Also das ist halt echt ein...
Ich muss da immer noch hin, du schwärmst da so oft von.
Ja, es ist auch wirklich gut. Und wie gesagt, man hat ja auch die Geschichte, wie die gefunden worden ist. Die haben irgendwelche Raubgräber, haben den ausgebuddelt, dann ewig lang probiert zu verkaufen. Dann war das richtig alles in der Schweiz mit Polizei und geheimen Angeboten und alles, bis dann die ins Museum gekommen ist. Und man weiß halt, dieses Ding ist halt irgendwie vor fast 4000 Jahren, also 3600 oder sowas, glaube ich, halt irgendwie vergraben worden. Ist die älteste bekannte Darstellung des Himmels und kannst da wirklich auch viel Astronomie rauslesen. Also da ist irgendwie eine Schaltregel drauf zum Beispiel, dass du irgendwie weißt, wann, wo irgendwas, was die Jahreslänge verändert werden muss. Und ist auch oft umgewippelt. Also die ist auch sehr, sehr lange in Gebrauch gewesen. Also am Anfang war man irgendwie so eine Art astronomischer Kalender. Dann haben die Leute anscheinend vergessen, für was sie gut war, haben da irgendwie so ein religiöses Symbol draus gemacht und so weiter. Aber man hat halt wirklich nur, man hat damals die Scheibe gefunden und so ein paar Beifunde. Und aber sonst halt nichts. Und dieses war halt mitten im Wald, quasi irgendwo im Boden. Und dieses Teil ist halt quasi so ein, das ist halt wie so ein singuläres, wichtiges Teil. Es ist halt nichts, was jeder irgendwie Bauer damals irgendwie in der Bronzezeit rumliegen hatte zu Hause, sondern wirklich was halt nur irgendwie der Megafürst besessen hat, ja, und sonst niemand. Und jetzt haben die anscheinend ein Grab gefunden, ein Fürstengrab, genau in der Gegend bei Dieskau in Sachsen-Anhalt. Und das stammt genau aus der Zeit, wo die Himmelsscheibe herkommt. Ja, also das hat quasi einen sehr, sehr reichen Herrscher, der gelebt hat, als die Himmelsscheibe da existiert hat, in der gleichen Gegend. Und es ist halt, schaut halt sehr danach aus, dass eben das Grab von dem Fürsten sein könnte, der die Scheibe da zumindest zu der Zeit besessen hat. Ja. Man kann das untersuchen, also du kannst irgendwie, die haben doch irgendwie Gold gefunden und du kannst das Gold analysieren und schauen, ob das zusammenpasst mit dem Gold von der Himmelsscheibe. Mhm. Und dann kann man wirklich sagen, okay, das ist der Typ, dem es gehört hat. Und das dauert noch bis 2016, bis man das, die Analysen gemacht hat. Aber das ist halt auch wirklich das gibt jetzt noch keine wirklich ausführlichen Meldungen dazu, weil es halt wirklich noch sehr, sehr kurz ist. Aber es war halt anscheinend irgendwie ein sehr, sehr großer Hügel.
Ich habe so eine Zeichnung gesehen, höher als der Kirchturm, der jetzt da steht.
Irgendwie sowas, ja. Und der ist halt dann irgendwann im 19. Jahrhundert haben da Braunkohle abgebaut und dann haben die das Hügelgrab da irgendwie auch ruiniert dabei. Und dann eben, jetzt haben die halt wieder Nachgrabungen gemacht, die Grabkammer ausgegraben und so. Und das ist schon cool. Also da bin ich schon gespannt, was dabei rauskommt.
Ja. Ich weiß nicht, wie ich jetzt eine schöne Überleitung finde, aber ist ja Schnurz. Amerikanische oder englische? Plymouth ist USA, oder?
Na, Plymouth ist in England, glaube ich, oder?
Die Wissenschaft hat festgestellt,
glaube ich.
Beziehungsweise hat die Wissenschaft sich angeguckt, einen Effekt, der nennt sich kognitive Interferenz. Kognitive Interferenz ist, wenn ich dich beim Denken störe. Ja? So. Und zwar haben sie geguckt, Großbritannien war es, genau, Plymouth in Großbritannien. Sie haben geguckt, was macht denn eigentlich Tetris mit Menschen, die gerade ein Jeeper auf irgendwas haben. Ja, haben also Leute Tetris spielen lassen, also Menschen, die gerade irgendwie Bock auf Süßigkeiten oder Drogen oder Alkohol oder irgendwie sowas hatten, denen haben sie ein Tetris-Spiel in die Hand gegeben, haben gesagt, hier, spiel mal, und haben dann geguckt, wie sich das Verlangen nach diesem ungesunden Leben durch das Tetris-Spiel verändert. Das Abgefahrene daran ist, dass das Tetris-Spiel, ich zitiere, das Bedürfnis nach Essen, Drogen oder sonstigen Aktivitäten von 70% auf 56% verringert hat. Und das Beste ist, das hat sogar funktioniert, wenn die Leute das Spiel schon kannten. Also es ist jetzt nicht so, dass neu, muss ich mal ausprobieren war und dadurch das Gehirn irgendwie so stark abgelenkt war, sondern das funktioniert halt reproduzierbar.
Und wie ist mit Super Mario?
Das weiß ich nicht. Es geht anscheinend darum, dass ein visuell aufwendiges Spiel die Ablenkung vornimmt. Also wenn du kannst halt nicht gut denken, wenn du visuelle Informationen verarbeiten musst oder wenn du dich auf visuelle Informationen konzentrieren musst. Es lässt sich wohl nicht so gut ausblenden wie vielleicht akustische Informationen.
Oder so. Das heißt, aus der Forschung hätte man auch irgendwie Computerspiel macht doof machen können.
Man hätte auch machen können, Computerspiel macht doof, ja. Tatsächlich ist es aber so, dass Computerspiel...
Wer doof ist, nimmt Drogen.
Genau, wer doof ist, nimmt Drogen. Ja, so ist halt, wenn du ein Verlangen nach irgendwas hast, dann visualisierst du dieses Verlangen in deinem Kopf und wenn dann aber eine wichtigere optische Information kommt, verschwindet halt diese Visualisierung des Verlangens mal wieder. Kognitive Interferenz.
Muss ich meinen Gameboy nochmal rauskramen, aber ich glaube, da ist Tetris nicht mehr dabei.
Ja, das Schlimme finde ich halt, ich finde Tetris halt so furchtbar.
Ach, ich habe das mal, wie damals in meiner Jugend, da kam der Gameboy ja gerade raus und da war Tetris das erste Spiel, was dabei war. Das habe ich dann. Wir haben es auch durchgespielt. Also gibt's ja ein Level, wo dann da kommen am Schluss die ganzen komischen Tänzer und die Raketen fliegen dann hoch und alles.
Man kann das durchspielen.
Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Modi oder so. Also es gibt einen Modus, wo halt immer schneller und schneller wird und irgendwann ist halt ein Level, wo es dann wirklich aus ist und dann kommt irgendwie, kann man sich nicht irgendwie bei YouTube anschauen, da tanzen halt irgendwelche komischen russischen Tänzer und Raketen starten und so weiter und dann ist das Spiel zu Ende.
Ja, so weit bin ich nie gekommen.
Tja. Ich habe immer gesoffen und Drogen genommen.
Bevor ich den Tetris angefangen habe zu spielen, genau.
Ja, was habe ich noch? Ein Veranstaltungstipp. Was für dich ist, nicht für mich. Warum? Nämlich am 22. August ist am Tempelhofer Feld in Berlin die lange Nacht der Astronomie.
Ja, siehst du, stimmt. Ein Glück, dass du es sagst. Ich hatte es mir extra aufgeschrieben und dann vergessen es zu sagen, ja.
Ja, also wie gesagt, ich habe noch nicht geschaut, was da genau los ist, aber weil ich sowieso nicht hin kann, aber diejenigen, die in Berlin sind, können da hinfahren von 17 Uhr bis Mitternacht und dann kann man den Himmel beobachten.
Und wird so Vorträge gehalten.
Wissenschaftler und wenn es regnet, wird es abgesagt, logischerweise. Wenn es wolkig ist, wird es nicht abgesagt.
Das dann sind übrigens auch, glaube ich, die dabei, die diese Verlust-der-Nacht-App machen.
Das kann gut sein. Und um 17 Uhr, also am Nachmittag, kannst du noch die Sonne beobachten, Sonnenflecken, Protuberanzen und so weiter. Und dann Saturn kann man ab 21 Uhr sehen, mit Ringen, Halbmond, da kannst du eine Menge Krater sehen. Oh, es gibt auch Wasserraketen. Wasserraketen sind cool.
Ja.
Die werden da irgendwie gestartet und Astrofotografie wird gemacht, sehe ich gerade hier. Und Informationsstand, Basteln mit dem Planetarium Potsdam. DLR ist da, Amateurfunk und Astronomie. Der Deutsche Amateurradioclub zeigt, wie man Amateurfunk in Astronomie als Hilfe kann. Also das scheint interessant zu sein.
Ja, also, absolut. Das Tragische ist, ich bin nicht da, weil ich einen Termin habe, den ich lange bevor ich von dieser Veranstaltung gehört habe, schon zugesagt hatte. Sehr ärgerlich. Also es ist wirklich sehr ärgerlich. Ich hätte es gerne dann auch mit einem Hörertreffen verbunden, weißt du?
Ja, das wäre nett gewesen.
So, ja, kommt alle vorbei, Resonator, Hörertreffen, ne. Aber ich bin halt einfach nicht in Berlin an dem Tag.
Ja, genau, theoretisch ist es von jeder nicht so weit weg, aber ich fahre am 23. fängt meine Radtour an und die fängt an der Grenze von Bayern zu Österreich an. Das ist quasi eine ganz andere Richtung. Das wird dann ein bisschen knapp, wenn ich da hin will. Also sonst wäre es sogar möglich gewesen, dass ich mal kurz mit dem Zug von Jena nach Berlin komme und dann im letzten Zug zurück oder so. Aber das, ja, mal schauen, beim nächsten Mal. Oder müssen wir selbst mal machen.
Eine Radtour. So eine Astronomienacht, ja, können wir auch mal machen.
Die lange Fremdnacht auf dem Tempelhofer Feld.
Das nehmen wir uns dann für nächstes Jahr vor, wie wir uns alles für nächstes Jahr vornehmen, damit wir uns nächstes Jahr das dann fürs übernächste Jahr vornehmen können. Falls du dann irgendwann keine Lust mehr hast, Fahrrad zu fahren, kannst du das Hoverboard nehmen. Hast du davon gehört?
Dieses Ding, was...
Zurück in die Zukunft Teil 2.
Ja, das, wo seit Ewigkeiten behauptet wird, irgendwer hätte es gebaut und jetzt haben sie es gebaut, aber das sind irgendwelche supraleitenden
Antischwerkraft gibt es nicht. Liebe Kinder, ihr müsst sehr tapfer. Es gibt Antischwerkraft nicht. Falls irgendjemand mal dahinter kommen sollte, werden wir es mitbekommen. Aber im Moment gibt es keine Antischwerkraft, also auch keine Hoverboards. Außer man ist Lexus, das ist dieser Autohersteller, dieser japanische. Ich glaube, ist das nicht sogar Toyota oder irgendwie so eine Ausgründung aus Toyota?
Keine Ahnung.
Die haben jedenfalls ein Hoverboard gebaut. Da drin dann allerdings supraleitende Blöcke mit flüssigem Stickstoff bei minus 190 Grad. Riesiges Magnetfeld unter diesem Board. Und im Boden des Skateparks, auf dem wir diesem Board geskatet sind, sind ebenfalls fette Magneten, sodass das Ding dann ein bisschen so ein paar Zentimeter über der Oberfläche schwebt. Da haben sich dann einen Skater geholt und haben gesagt, hier, mach mal. Und sein Kommentar war, alles, was ich über Skating wusste, konnte ich komplett vergessen. Fand ich irgendwie ganz schön. Also das ist, ja, es funktioniert, aber es funktioniert tatsächlich nur da, wo...
Ja, dass du mir schweben lassen kannst, ist halt irgendwie, das hätte man, keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn du irgendwie richtig fiesen, starken Ventilator reinhaust oder sowas, kannst du wahrscheinlich auch irgendwie was zum Schweben bringen. Also, das ist, dass man irgendwelche Bretter schweben lassen kann, das ist jetzt irgendwie nicht der Durchbruch, aber es war vermutlich ein netter PR-Gag, also.
Ja, absolut.
Aber aber das ist halt genau, das ist genau diese ganze ewige Dinge, die da durch die Netzwerke gehen, von wegen, heute ist der Tag, an dem Marty McFly in die Zukunft zurückkommt und so weiter.
Der das finde ich ja immer lustig, wenn man denkt, so, vielleicht landet ja jetzt wirklich irgendwo so ein DeLorean.
Ja, aber da gibt es dieses Bild gezeigt mit der Dings, mit dieser Zeitmaschine-Einstellung. Ja. Und da gibt ja, und das ist halt irgendwie, ich glaube, das geht schon seit Jahren, geht das schon durch, jedes Mal immer mit einem anderen Datum. Und es gibt so ein Tumblr, glaube ich, wo halt du im Prinzip für jeden Tag ist ein Eintrag, heute ist der Tag, wo dann automatisch generiert eben dieser Screenshot manipuliert mit dem heutigen Datum irgendwie auflegt.
Sehr geil.
Und jeden Tag kommt halt das aktuelle Bild und das ist halt wie, ich weiß nicht, wann der richtige Tag ist, kann man, bei Wikipedia steht es irgendwo, aber das wird halt ständig, wird das halt irgendwie alle paar Wochen, sehe ich das irgendwo auf Facebook und so weiter, wo wieder jeder so ein aufgeregter Freak sagt, ja, heute ist der Tag und hätten wir das noch gesehen, also wir erleben, dass man irgendwie diese Zukunft aus dem Film kommt und so, ist halt der, die sind da vermutlich genauso enttäuscht, wie wenn sie das vom Hoverboard erfahren haben.
Es ist schrecklich. Und wo wir gerade bei Supraleitung sind, das Hoverboard rückt ein Stückchen näher. Wir haben nämlich Supraleitung bei minus 70 Grad entdeckt. Das ist die heißeste Supraleitung, die wir bisher kennen. Das waren
Antarktis schon fast hin.
Genau, oder? Das waren deutsche Wissenschaftler, die das festgestellt haben. Die haben Schwefelwasserstoff unter extrem hohen Druck gesetzt, und zwar in so einer Diamantenherstellpressmaschine, weißt du? So, wo man, ich weiß nicht, wie das heißt, warte mal, ich muss mal gucken. Diamantpresszelle, haben da einen Druck von 200 Gigapascal aufgebaut, sie sind so freundlich dazu zu schreiben, dass das der 2-Millionen-fache Atmosphärendruck ist. Bei 96 Gigapascal ist aus dem Schwefelwasserstoff Metall geworden. Das Ding auf minus 70 Grad tiefgekühlt, haben sie keinen elektrischen Widerstand mehr im Stromtransport gehabt.
Gut, ist jetzt, wenn es jetzt ohne den ganzen Druck wäre, wäre es cool gewesen. Aber so, wenn jetzt irgendwie warm, aber dafür mit wie 96 Gigapascal, bringt dich technisch auch nicht wirklich weiter.
Ach so, oder? Du meinst, das ist ja klar, du musst ja den Druck aufrechterhalten, sonst verdampft es ja sofort wieder.
Also das ist man natürlich, ich sage jetzt nicht, die werden schon irgendwas draus lernen und dann irgendwie. Ja. Du musst ja bei der Supraleitung, da bin ich jetzt überhaupt kein Experte dafür.
Ach stimmt, ich bin ja auch
aber, doof, aber,
nein, aber du musst ja den Druck aufrechterhalten. Ich bin ja so
dämlich. Ja, aber vor allem, du wirst auf jeden Fall was gelernt haben. Du wirst auf jeden Fall was daraus gelernt haben, wie die Materialien funktionieren. Das ist ja genau das, die Supraleitung geht ja, bei Hochtemperatur Supraleitung geht ja darum, irgendein Material zu finden, das funktioniert. Und da musst du halt alle möglichen Materialien durchprobieren und möglichst viele Materialien lernen. Und das wird man auch wieder was gelernt haben. Also jetzt irgendwie, dass da jetzt irgendwie eine Anwendung rausspringt, sofort bezweifle ich, aber das ist, ja, man hat halt wieder mehr rausgefunden. Und
Schwefelwasserstoff ist übrigens das, wonach faule Eier riechen.
Ja, haben wir in Zukunft irgendwie, dann gibt es in Zukunft immer die Bürgerinitiativen, wenn dann die stinkenden Supraleitungen für den Strom verlegt werden. Nicht in unserem
Eiertrassen.
Ja. Was auch nicht funktioniert, nachdem wir jetzt schon keine Himmelscheibe, kein Hoverboard und kein Supraleitung hatten, was es auch nicht geben wird, ist eine bemannte Landung auf dem Mond der Russen.
Warum?
Die hatten anscheinend auch Pläne, demnächst mal irgendwie auf dem Mond zu landen. Ein Projekt namens PPTK-2, was auch immer das heißt. Das ist halt ein neuer bemannter Raumfrachter, den die Russen bauen wollten. Und der ist jetzt irgendwie, der war geplant für 2028, 29, glaube ich. Und da wollten sie halt mal zum Mond fliegen mit dem neuen Teil. Und jetzt haben sie es irgendwie verschoben auf 2033. Ja, also so wie immer, seit ich mich erinnern kann, werden Mondlandungen irgendwo hin. Es ist, glaube ich, ein Problem für die Finanzierung, wurde zur Hälfte gesenkt. Genau.
Ja.
Also, ja, es ist halt immer bei den ganzen, also das generell bei Raumfahrt, ja. Also alle Zahlen kannst du mal ignorieren. Also wenn das Ding in der Rakete steht, dann kann man irgendwie grob sagen, wann es losfliegen wird, aber ansonsten, und vor allem, wenn es irgendwie bemannte Mondlandung oder sonst irgendwas geht, also oder Marsflug wird ja auch immer, also dass, wenn die losgeflogen sind, dann glaube ich, dass es dann demnächst soweit ist, aber davor kannst diese ganzen Zahlen, kannst alle in die Tonne kloppen. Also,
ja, und ich glaube, Russland hat auch ganz andere Probleme, als eine bemannte Mondmission zu machen, um zu beweisen, dass sie es können, oder?
Ja,
also, ich denke erstmal ihre, also in Russland ist das Durchschnittsalter ist ja so fürchterlich gesunken, weil die Medizin medizinische Versorgung so schlecht ist seit Zusammenbruch der Sowjetunion.
Ja, also wenn ich jetzt quasi polemisch würde ich sagen, dass das Problem von Russland ist, dass sie irgendwie da Leute haben, die sagen, wir machen das genau deswegen, irgendwie um zu zeigen, dass wir es können. Und scheiß auf, haben die das auf jeden Fall auch gemacht, da hatten die auch andere Probleme als den ganzen Raumfahrtkram und haben die trotzdem gemacht.
Stimmt, so. Aber da hatten sie noch das Gefühl, und zwar, das ist ja auch eine billige Unterstellung jetzt, aber da hatten sie wahrscheinlich dann als Nation noch das Gefühl, tatsächlich einen Feind außen stehen zu haben.
Tja, also die haben auf jeden Fall große Basen, große Pläne. Also die wollen da wirklich in 2 Wochen auf dem Mond bleiben und so weiter, wenn die hinfliegen. Aber ja, wie gesagt, das ist alles. Wie gesagt, ich habe schon so viele Bücher über Satelliten gelesen. Und selbst wenn es so einen popligen Satellit geht, da dauert es dann irgendwie 20 Jahre länger als geplant, weil hier noch was gemacht werden muss. Und dann ist da irgendwie die Firma wieder pleite und dann geht der in Pension und alles. Und der Präsident kürzt da wieder was. Also und sowas wie bemannte Mondlandung, das ist noch... Das ist, wie gesagt, wenn die Rakete am Startplatz steht, dann glaube ich dran, aber ansonsten ist es schwierig. Und dann schiebe ich gleich noch eine zweite Meldung hinterher, die ich heute gesehen habe. Wir haben sicherlich schon mal ausführlich über einen Weltraumlift gesprochen, oder? Ja. Genau, und der ist ja auch so ein Ding, also das wird halt auch irgendwie, wird auch noch dauern, bis es kommt. Aber jetzt gibt es eine kanadische Firma.
Die haben irgendein neues Kohlenstoff-Nanoröhrchen.
Nein, da geht es um was ganz anderes. Die wollen quasi so einen Weltraumlift bauen, der halt wirklich dann irgendwie zig hunderttausend Kilometer Seil oder 30.000 Kilometer Seil, je nachdem, wie du das konstruierst. Das ist natürlich, das ist wirklich, also ist jetzt, wie gesagt, wie ich in meinem Buch ja auch erklärt habe, es ist jetzt nicht technisch nicht das Drama. Es ist halt kompliziert und teuer und dauert lange und darum wird es nicht passieren. Aber die haben jetzt, diese Firma Todd Technology, haben jetzt quasi so ein Mittelding gemacht. Die wollen einen Turm bauen, der 20 Kilometer hoch ist. Also jetzt nicht irgendwie so aufgemauert oder irgendwie sowas, sondern das soll so eine Art aufblasbare Struktur sein. Ja? Also irgendwie sowas, so eine Art schlauchartiges Dings, was du halt irgendwie so von unten nach oben irgendwie errichten kannst. Ja, also nicht jetzt irgendwie halt fix hinschauen, sondern eben wirklich, da gibt es so Bilder, die du angucken kannst, kann man ja verlinken. Also das ist eher so ein bisschen wie, kennst du diese was auf den Baustellen immer ist, wo du den Schutt von oben runterschmeißt?
Ja,
Schutt, so, ja, genau. Ja, so ungefähr schaut es auf den Bildern aus. Also irgendwas, was du dann hochrichten kannst und dann hast du da oben auf diesem Teil eine große Plattform, wo Raumschiffe oder Shuttles dann von dort starten und landen können.
Ah, dass sie also, schon eine gewisse Höhendifferenz.
Die sind dann, ja, okay. du hast schon einen relevanten Teil der Atmosphäre hinter dir in 20 Kilometer. Also das ist irgendwie, das ist da so Stratosphäre, irgendwie da, wo ist der Felix Baumgartner rumgekaspert, da 30 Kilometer oder sowas, ja. Also da bist du schon mal ordentlich hoch und kannst, also sie schreiben dann hier, du kannst dann quasi von da, also da wäre dann quasi Raumfahrt eher schon vergleichbar mit einem Flugplatz, ja. Also du kannst dann quasi da starten und landen, so ähnlich wie auf einem Flugplatz, nicht mehr diese riesen Raketen, den riesen Treibstofftanks, die man von der Erde braucht. Aber wie gesagt, das halt auch, also das ist, halte ich zumindest noch ein bisschen realistischer als jetzt wirklich ein Weltraumlift. Sie sagen, sie haben im Prinzip schon, sie haben ein Patent, gut. Patente kann man leicht mal irgendwo haben für irgendwas, aber die meinen, dass das tatsächlich, also sie wollen jetzt mal irgendwie eine Probeversion, glaube ich, bauen, die irgendwie 1, irgendwas Kilometer hoch ist und dann eben in den nächsten, glaube ich, 10, 15 Jahren oder sowas haben die geplant, wenn dann die Probeversion steht, dann in 10, 15 Jahren danach soll dann der eigentliche Turm stehen. Also das ist zumindest was, wo man sagen kann, okay, das wäre zumindest machbar und realistisch und wird vielleicht was bringen. Einerseits,
ja, wie du schon sagst, es dauert sehr lange und darum wird es nicht kommen.
In dem Fall ist es, was ich will, ist halt eine Firma, die das macht, die sowas davon spricht. Weil wenn du da sowas hast, dann und das funktioniert, dann kannst du natürlich auch sehr, sehr billig Raumfahrt anbieten. Ja, und einerseits kannst du Tourismus machen. Ich meine, das wäre natürlich eine riesen Sehenswürdigkeit. Du kannst da irgendwie mit so einer Art Lift dann hochfahren, 20 Kilometer, das ist nicht so weit. Hast vermutlich eine tolle Aussicht von da oben. Kannst vielleicht irgendwie mit zum kurz mal irgendwie so mit diesen Fliegern, die dann irgendwie einmal kurz 100 Kilometer hochfliegen, wieder zurückkommen.
Kurz Schwerelosigkeit, Spaß machen.
Genau, kannst du von dort wesentlich billiger die ganzen kommerziellen Satelliten hochsetzen. Und wie gesagt, also ich habe jetzt keine Ahnung, wie die sich dieses Konzept dieses Turms vorstellen, aber sie werden sich schon was vorgestellt haben dabei. Und wenn das wirklich funktioniert, ist das was jetzt nicht so vollkommen utopisch klingt, wie im Weltraumlift. Und wenn dieses Teil dann aber mal dieses realisierbare Teil dann mal dasteht und die Leute sehen, okay, das bringt wirklich was, dann überlegt man sich vielleicht auch, ob man dann vielleicht doch nochmal ein bisschen weiter nach oben geht. Also das ist was, wo man, wie gesagt, es ist, was die Realisierbarkeit angeht, deutlich realistischer als ein Weltraumlift, mhm. auch deutlich realistischer als eine bemannte Mondlandung oder Marslandung und so weiter. Es ist halt momentan, ich habe jetzt hier nur, das kam auch irgendwie heute, glaube ich, habe ich die Meldung gesehen, ich habe jetzt hier einen Artikel aus einer britischen Zeitung im Telegraph, also ich habe jetzt auch noch keine Wissenschaft dazu gesehen, also das müsste man sich auch nochmal anschauen, aber es ist jetzt zumindest nichts, wo sofort mein Bullshit-Detektor anspringt, also das ist es nicht, aber ich weiß jetzt nicht, müsste man sich wirklich nochmal anschauen. Also
nicht kalte Fusion.
Ja, nee, das nicht, aber also dass man irgendwie mit einer vernünftigen Technik so einen 20 Kilometer hohen Turm irgendwie hinbildet, der dann auch vielleicht, weil er da so flexibel ist, dann entsprechend gegen Wind und so weiter geschützt. Also das kann ich mir alles vorstellen, auch dass man das in einem realistischen Zeitraum machen kann. Ob es wirklich gemacht wird, das ist eine andere Sache. Ob das jetzt einfach nur wieder halt so ein Ding ist, war ja schon oft genug, dass irgendwelche Firmen irgendwelche tollen Sachen machen, bauen wollten und dann
sag ich ja, kalte draus, Fusion ja. War doch neulich auch General Electric, ja. Die irgendwie sowas erzählt haben und dann nie irgendwie mehr geliefert haben als die Pressemeldung. Ne?
Ja, aber das in dem Fall ist jetzt halt nicht jetzt, das würde jetzt zumindest ich bin kein Ingenieur, aber das ist jetzt in dem Fall würde ich jetzt nicht irgendwie als prinzipiell. Klingt
zumindest plausibler, ja.
Also das ist was, wo man durchaus nochmal immer ab und zu mal ein Auge drauf werfen kann und wie gesagt, ich meine, vor allem die erste Stufe, also so ein Turm, der irgendwie 1,5 Kilometer hoch ist, ich meine, das kann man ja machen. Das, wie hoch ist das Burj Khalifa-Dingens?
Das ist doch schon fast ein Kilometer, wenn nicht sogar drüber, ne? Ja.
Weiß ich auch gar nicht, was steht das hier in dem Artikel irgendwo drin?
Also ich meine, es gäbe schon einen Turm, der mindestens 800 Meter hoch ist, wenn nicht sogar 1000. Also ja, machbar sollte das sein.
Es wäre 20 mal höher als das Burj Khalifa. Wenn das Ding 20 Kilometer groß ist, ja, ungefähr ein Kilometer.
Ja, also, die Grundfläche würde mich mal interessieren. Wie groß ist der unten?
Ja, die Bilder da, die sieht man immer da oben.
Ja. Australische Wissenschaftler haben einen Katalog gebastelt, zumindest sowas Ähnliches wie ein Katalog, und zwar eine geologische Karte über den Meeresboden. Interessanterweise ist die jüngste Karte, die die Geologie des Meeresbodens abbildet, aus den 70er Jahren. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Ich hätte gedacht, dass wir da wesentlich weiter sind. Und von der Uni Sydney sind jetzt ein paar hingegangen, haben über 15.000 Proben vom Meeresboden in eine große Datenbank gefüttert. Die Proben sind in den letzten 50 Jahren gesammelt worden. Haben das Ganze in eine Datenbank gefüttert, haben das dann irgendwie ausgewertet und haben mit irgendwie ganz viel Magie und Programmierleistung eine Karte, eine neue geologische Karte des Meeresbodens gebaut und haben dabei so ein paar ganz interessante Sachen gefunden. Unter anderem, dass um Australien herum viel mehr fossile Ablagerungen im Meeresboden sind, als sie ursprünglich angenommen hatten, weil die hatten bisher immer gedacht, naja, der Meeresboden um Australien herum besteht aus ins Meer gewehter Ton. Tatsächlich ist da ein komplexes Geflecht von Mikrofossilien unterwegs. Das heißt, wir müssen uns den Meeresboden nochmal genauer angucken, denn das, was wir zu wissen glauben, scheint gar nicht mal so sehr zu stimmen, wie wir das glauben.
Genau, denn vor Australien hat man jetzt kürzlich sogar einen neuen Kontinent entdeckt.
Was?
Ja, das ist hier eine Meldung, die von einem neuseeländischen Geoforschungsinstitut. Die haben auch hier geologische Daten und so weiter gesammelt und haben festgestellt oder behauptet der, dass dort ein Kontinent namens Sealandia liegt. Mhm. Und zwar, es geht darum, die ganze Geologie habe ich jetzt nicht komplett verstanden, wie es darum geht, aber es geht darum, dass du immer hast du mal irgendwie Gondwana gehabt, einen Kontinent, der ist irgendwie aufgebrochen vor 120 Millionen Jahren und dann ist halt so ein neuer Graben entstanden, also die Tasmansee war das. Mhm. Und die ist halt immer weiter, ist halt mit Meerwasser geflutet worden, ist dann nicht mehr weiter gewachsen, aber eben ein Teil von diesem Kontinent, der dann irgendwie daneben lag, neben der Tasmansee, also quasi die Tasmansee ist westlich von Neuseeland und östlich von Neuseeland ist dann dieser Bereich, wo dieser neue Kontinent liegt, der ist dann quasi halt so ein bisschen gestreckt worden. Ja, also da ist, die haben das gemessen, anscheinend gemessen, da ist die Kontinental, also die Kruste, nur 20 Kilometer dick und ansonsten, den normalen Kontinent ist sie 30, 40 Kilometer dick. Und das hat dazu geführt, diese dünne Kruste, dass die halt irgendwie der Kontinent quasi unterm Meeresspiegel zu liegen gekommen ist, sodass er halt nicht ins Nächste hochgekommen ist, weil er halt so dünn ist. Und es gibt halt eben ein paar Inseln, also die hier Neukaledonien, Neuseeland sind halt die Punkte von dem Kontinent, die hochkommen. Und der ganze andere Krempel liegt halt irgendwie vor diesem Kontinent, liegt halt darunter. Da ist dann irgendwie noch so eine Verwerfung, so eine Plattengrenze dazwischen. Ich weiß nicht, wie die Platte auf der anderen Seite heißt. Aber ja, also die haben dann auch noch irgendwie irgendwelche Bäume, das habe ich ja nicht ganz verstanden. Das ist da ein Artikel aus der Stuttgarter Zeitung. Ich weiß nicht, ob der schlecht ist oder ob ich zu wenig verstehe davon. Aber da gab es jemanden, einen Paläontologen, der ihm da auch Fossilien gefunden hat, nämlich fossilen Bäume, glaube ich, und dann halt festgestellt hat, wo die gewachsen sind. Mhm. Und dann gesagt, dass halt diese für die Ausbreitung der Bäume du kannst quasi anhand der Ausbreitung der Bäume im Laufe der Zeit feststellen, wo halt irgendwie Land war und wo nicht.
Wo es eine Verbindung gegeben haben muss.
Irgendwie sowas, ja. Und das scheint anscheinend irgendwie auch darauf hinzuweisen, dass da quasi dieser Kontinent ist, der halt irgendwie durch diese Bewegung der Platten so ausgedünnt worden ist, so dünn gezogen worden ist, dass er eben quasi es nicht über den Meeresspiegel geschafft hat.
Ist ja klasse. Ja. Ich habe noch einen schönen Surf-Tipp. Und zwar gibt es bei der British Library den mechanischen Kurator. Das ist eine Software, die die digitale Sammlung nach alten Bildern durchpflügt und diejenigen, die frei zu verwenden sind, auf Flickr postet, automatisch. So, und dann hast du irgendwie so eine Million Bilder auf Flickr, alle aus der British Library, und kannst dir die schön angucken und bist eingeladen, diese Bilder zu verschlagworten. Damit hinterher, also so ein bisschen Citizen Science dabei dann halt, damit hinterher der mechanische Kurator weiß, aus welchem Buch stammt welches Bild, aber du findest es halt nicht so leicht, weil es halt nicht verschlagwortet ist, und die User können jetzt Schlagworte dazu setzen und dann eben irgendwie die British Library damit vandalisieren oder das unterstützen, eins von beiden.
Ist praktisch, ja.
Und finde ich ganz witzig, das Ding findet Gesichter und Ornamente und technische Geräte kannst erkennen.
Ja, cool, dann soll dieses Ding, kann man dem sagen, was er finden soll? Nee.
Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube, der macht das mehr oder minder automatisch. Also könnt mir vorstellen, dass jetzt, also die British Library hat so ein Lab, also scheinen irgendwie Leute rumzusitzen und sich lustige Sachen auszudenken, was man mit den Daten machen kann, die da so anfallen. Ich könnte mir vorstellen, dass man da dann sagen könnte, dass man da so eine Feinjustierung machen kann. Aber ich vermute mal, dass er einfach durchpflügt nach und nach. Also 65.000 Bücher sind das, die er sich insgesamt anguckt und immer Sachen ausspuckt, von denen er sagt, das passt in mein Suchmuster, hier, guck mal.
Ich bräuchte nämlich ein Bild von Alexander Stewart Herschel. Das ist einer aus dieser Astronomen-Herschel-Dynastie, also der erste William Herschel, der Deutsche, der nach England ausgewandert war, ist der Komponist, der dann irgendwie Astronom war, der hat den Uranus entdeckt. Sein Sohn, der John Herschel, war auch ein ganz bedeutender Astronom, hat irgendwie den Südhimmel kartiert und jede Menge anderen Krempel gemacht. Und dessen Sohn wiederum, also einer von, der hat 12 Söhne gehabt, oder 12 Kinder gehabt, und irgendwie 2 davon waren Astronomen, dieser Alexander Stewart Herschel. Über den habe ich letzte Woche einen Artikel geschrieben, weil der erste war, der die Sternschnuppen so richtig wissenschaftlich erforscht. Also der hat irgendwie angefangen, Fotografie zu machen, also hat irgendwie Spektren von den Meteoren aufgenommen, hat Verbindungen hergestellt, also hat nachgewiesen, welche Sternschnuppenschauer mit welchen Kometen zusammenhängen und so weiter. Und hat halt eben drüber geschrieben, über diesen unbekannten Herschel, weil die anderen beiden kennt man noch eher als den Alexander Stewart. Und wollte irgendwie auch ein Bild von dem reintun und habe festgestellt, es gibt irgendwie keins unter einer freien Lizenz. So, also bei der englischen Wikipedia, also ich glaube, den deutschen Wikipedia-Artikel hat er gar nicht. Die englische Wikipedia hat ein Bild drinnen, das da aber halt nur mit Fair Use kategorisiert ist. Und wenn Fair Use ist halt eine Kategorie, die halt nur im amerikanischen und im britischen Rechtssystem Sinn macht.
Was für eine Kategorie ist das?
Na, Fair Use ist, es gibt, glaube ich, irgendwie so 4 so Kriterien, die ein Bild Fair Use machen. Also wenn du es halt irgendwie ohne kommerzielle Absicht machst und wenn du es machst, eben um irgendeinen Punkt, irgendein Argument zu illustrieren. Und noch gibt es 4 Kategorien, die halt, wenn du die einhältst, dann heißt es ist Fair Use, darf es verwenden. Und im Zweifelsfall muss halt irgendwie ein Gericht das auslegen.
Okay.
Ja, aber das macht halt ich habe das dann auch in meinem Blog geschrieben und haben halt viele gesagt, ja, hier Fair Use, du nutzt das ja auch nur nicht kommerziell und so weiter alles. Aber das macht halt irgendwie kein das ist halt keine Kategorie für das deutsche Rechtssystem. Mhm. Also da brauchst du halt irgendwie in Deutschland gibt es nämlich andere, nämlich gibt's auch solche komischen Klauseln, die irgendwas regeln, die so eine ähnliche Rolle spielen wie Fair Use, aber das ist halt ja so, es gibt dieses eine Bild, das von irgendwo aus irgendeinem Buch raus ist, dass die Wikipedia, die englische Wikipedia unter Fair Use verwendet, aber halt andere sprachige Wikipedias nicht verwenden können und ja, braucht halt irgendwie ein anderes Bild von dem Kerl, aber habe ich bis jetzt noch keins gefunden. Also falls jemand oder der mechanische Kurator, falls er zuhört, wenn der ein Bild von Alexander Stewart Herschel kennt, das eine vernünftige freie Lizenz, irgendein Creative Commons oder sowas hat, dann bitte Bescheid sagen.
War ich eigentlich schon bei der egozentrischen Verzerrung, wenn wir doch heute schon bei irgendwelchen kognitiven Verzerrungen sind?
Nicht
das Höchste. Egozentrische Verzerrung ist ein Ding, ne? Kognitive Verzerrung kennen wir ja alle, also es ist halt unsere Unfähigkeit, aus Beobachtungen folgerichtige Schlüsse zu ziehen. Mhm. Es gibt eine egozentrische Verzerrung, die dazu führt, du kennst das im Grunde, also von sich auf andere schließen. Das ist eine egozentrische Verzerrung. Also du kannst halt nur aufgrund vorhandener Informationen Urteile fällen und in der Regel hast du keins über andere Menschen oder nur wenig Informationen. Also nimmst du erstmal die Informationen, die in dir zu finden sind, weil du denkst, ja, gleiche Spezies, dann wird es ja genauso sein. Dann hast du halt eine egozentrische Verzerrung. Und britische Wissenschaftler haben sich die egozentrische Verzerrung bei Eltern angesehen. Und das ist ganz interessant. Eltern schätzen den Glückszustand ihrer Kinder mit zunehmendem Alter der Kinder schlechter ein als die Kinder selbst. Das heißt, während die irgendwie vor der Pubertät sind und alles ist lustig, ha, 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 und alle sind am Spielen und so, denken Eltern, die Kinder wären glücklich. Werden die Kinder gefragt, wie glücklich seid ihr? Und sagen die Kinder genauso glücklich, wie die Eltern sagen, dass ich glücklich bin. Also, ne, was weiß der Geier, was sie dann für Skalen
und so für
Maßstäbe haben. Genau, sonst setzt was. Oder sonst kommst du ins Heim. Wenn die Kinder in die Pubertät kommen, also einer Zeit, in der die Eltern mit den Kindern eher unglücklich sind, schätzen die Eltern das Glück der Kinder auch als geringer ein, als die Kinder ihr Glück selbst einschätzen. Finde ich ganz spannend.
Ja, es ist klar, einerseits macht Sinn, weil natürlich irgendwie vor der Pubertät eine wesentlich stärkere Bindung dann auch zwischen Eltern und Kindern. Das heißt, es ist logisch, dass halt auch irgendwie das, was den Eltern passiert und wichtig ist, den Kindern passiert und wichtig ist, dass halt irgendwie beide quasi so eine ähnliche Gefühlswelt haben. Und in der Pubertät erst einmal trennt sich halt die Gefühlswelt. Ja. Die Kinder werden eigenständig und man versteht sie halt dann nicht mehr so ganz nehmen und dann muss ich halt dann irgendwie selbst was im Gehirn zusammenbasteln, weil von außen die Information fehlt.
Genau, also sie haben mit 10- bis 11-Jährigen und mit 15-, 16-Jährigen das Ganze gemacht. Die 10- bis 11-Jährigen waren genauso glücklich wie die 15-, 16-Jährigen, aber die Eltern haben es anders eingeschätzt. Und das Brutale an der egozentrischen Verzerrung ist, je näher man demjenigen ist, über den man urteilt, desto stärker die Verzerrung.
Aha.
Auch krass, ne? Also oder umso schneller neigt man dazu, diese Verzerrung.
Achso, na, vielleicht, wenn man sich denkt, ich kenne den so gut, der kann nur so funktionieren, wie ich funktioniere.
Und witzigerweise ist das immer wieder so ein Streitpunkt bei meiner Freundin und mir. Also, ja, dann hör doch auf, für mich mitzudenken, frag mich doch einfach. Ist dann immer so ein, weißt du?
Ja, da gibt's irgendwie das.
Wie denkst du für jemanden mit, triffst dann eine falsche Entscheidung und kriegst dann hinterher auf den Sack, weil du zu doof warst oder zu faul oder weiß der Geier was, einfach zu fragen, ob die Entscheidung auch tatsächlich im Sinne deines Partners oder deines Freundes ist.
Da gibt's irgendwie, das erinnert mich jetzt irgendwie an eines der Bücher von Douglas Hofstetter, den ich auch schon öfter erwähnt habe, der auch irgendwie über Gehirn und so weiter alles spricht. Und er hat gemeint, dass man wirklich beim Menschen, dem man wirklich eine sehr, sehr enge Beziehung hat, also keine Ahnung, wie Kind oder Partner oder irgendwie sowas, dass du dann quasi in deinem Gehirn quasi so eine Art Kopie des Gehirns des Partners hast. Du hast quasi so eine Substruktur, also jetzt keine physische Struktur, also keine nicht echt, das sind halt irgendwie so ein Muster. Du hast quasi in deinem Gehirn ein Denkmuster, das so denkt wie dein Partner und du kannst dann quasi in deinem Gehirn mit deinem Partner kommunizieren. Ja, also du kannst dann quasi, wenn der echte Partner, wenn der nicht da ist, um den zu fragen zu reden, dann kannst du quasi deinen Musterpartner im Gehirn quasi, du kannst dir quasi so eine Denkstruktur
was würde Florian tun?
Ja, so ungefähr. Aber das funktioniert dann, ich glaube, es war in seinem letzten oder vorletzten Buch, wo er auch ein bisschen sich vielleicht auch weit rausgelehnt hat, wo er dann argumentiert hat, dass eben dieser Sohn, da ging es um viele verschiedene externe Teile von Gehirn.
Ich meine, wir hatten so ein Ding auch hier in der Sendung sogar schon gehabt.
Ging es dann auch um die Frage, keine Ahnung, wie wir es jetzt mit, wenn du jetzt irgendwie künstliche Intelligenz und wenn du dein Gehirn quasi auf einen anderen Computer auslagerst und so weiter und alles und, oder wenn du dein Gehirn quasi, dein Denkmuster in einem Buch reintust, also wenn du quasi das, dein Denken in einem Buch ist und von einem anderen gelesen werden kann und so weiter. Und er hat ihm dann argumentiert, dass quasi dieses Denkmuster des anderen beim Gehirn ein Teil des Gehirns des anderen ist. Also jetzt das klingt jetzt irgendwie ein bisschen seltsam, aber er hat gemeint, dass das all das, was so denkt wie du, bist du, und wenn eben ein Teil von dir in einem anderen Kopf denkt, dann bist es auch zu einem Teil du. Das ist aber schon ewig her, als ich es gelesen habe, das Buch.
Weiß das Ganze was. Müsste man jetzt, also diese Repräsentation des anderen im eigenen Gehirn, ja, müsste man jetzt mal gegen die egozentrische Verzerrung prüfen. Hm. Das wäre auch nochmal vielleicht ein ganz interessantes psychologisches Experiment bzw. Forschungsfeld. Ich habe übrigens nichts Neues zu erzählen mehr.
Ich habe eine letzte Geschichte noch.
Oh, also Meldung.
Ja, es ist nicht wirklich eine letzte. Es geht auch im Prinzip um egozentrische Verzerrungen zwischen Leuten, die sich gut kennen, aber doch nicht. Nämlich Österreichern und Deutschen. Mhm. Das ist nur hier eine kurze Meldung, die ich heute noch gefunden habe. Die also ist auch
eine letzte Meldung.
Ja, die ist von heute. Und zwar hat die Unis Wien, Graz und Salzburg haben jetzt irgendwie ein neues, großes Spezialforschungsbereich finanziert bekommen. Mhm. Über 8 Jahre hinweg, wo sie die deutsche Sprache in Österreich untersuchen. Also sie wollen halt irgendwie schauen, quasi wie jetzt das Deutsche in Österreich speziell funktioniert, wie sich irgendwie die Dialekte gewandelt haben im Laufe der Zeit und ob die Dialekte aussterben, was in Deutschland anscheinend befürchtet wird, in Österreich aber nicht. Warum sie das, da bin ich jetzt zu wenig Experte, aber es kann, ich meine, es kann sein, dass in Österreich jetzt quasi es gibt quasi Deutschland, wo die Dialekte aussterben, und die Schweiz, wo die Dialekte jetzt sehr lebendig sind.
Ja.
Gutes Image haben, sagt der hier. Elspass heißt der, ich weiß ganz gar nicht, was der für einer ist. Germanist, Stefan Elspass aus Salzburg. Der hat gemeint, Österreich könnte da quasi so einen dritten Weg gehen, wo es darum geht, dass dass in Österreich sich neue Dialekte entwickeln können, also langfristig gesehen, eben aus der spezifisch österreichischen Variante vom Deutschen. Und das wollen die unter anderem herausfinden.
Was heißt dann, langfristig?
Was heißt das in
Jahren? Gibt es
da
irgendeine
Zeit? Da haben die da nicht gesagt. Aber dann geht es halt irgendwie auch um die Frage, irgendwie um den angeblichen Sprachverfall, den ja die ganzen Sprachschützer Heinis da und heraufbeschwören.
Die ganzen gelangweilten Lehrer vom Philologenverband, ja, die dann immer so, genau, Briefe schreiben. Ja.
Genau. Ja, da habe ich mir auch gestern, ich habe gestern seit langem wieder mal eine böse Rezension geschrieben von dem Buch, die erscheint aber erst am 31. August, auch von so einem Literaturwissenschaftler. Werde jetzt nur aggressiv, wenn ich dran denke. Aber egal, es ist irgendwie Roland Reuss oder sowas hieß der Typ. Und der hat mir ein Buch geschrieben, das, ja. Da reden wir dann drüber, wenn ich die Rezension veröffentlicht habe. Nee, aber da ging es jetzt noch gemeint, dass eben dieser angebliche Sprachverfall soll eben auch ein Thema sein, dieser Forschung, halt wieder mit spezifischem Augenmerk aufs Österreichische. Und der meine ich, also den Sprachverfall gibt's nicht. Ja, also die Sprache verändert sich halt und verfallen tut sie nicht. Die Sprache wandelt sich halt.
Ja.
Und der gemeint, ein wichtiger Teil dieses Projekts ist eben auch darüber aufzuklären, dass eben es keinen Sprachverfall gibt, sondern dass Sprache sich ändert und das ist
halt
so
immer, basta. Ja, ist halt immer in Bewegung und alles andere ist halt, früher war alles besser. Ne? So ein,
genau.
Ja. Früher war die Wissenschaft besser, denn jetzt ist sie zu Ende. Vielen Dank, Florian.
Vielen Dank, Holger.
Und euch danken für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.